Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kalt stellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Jasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei!
Schlaf ist eigentlich gleich Reparatur. Das heißt also, wenn jemand dann sagen würde, ja, ich schlafe im Augenblick nicht so viel, würdest du eigentlich genauso gut sagen können, ich repariere im Augenblick nicht so viel. Mhm. Und das passiert. Das heißt also, die einzige Chance, wir haben ja unser ganzes Entgiftungssystem läuft ja über das Lymphsystem im Körper. Jetzt ist es aber so, dass unser Kopf sehr, sehr hart ist, da kann sich nicht so viel lymphen. Und deswegen ist die Tiefschlafphase die einzige Phase, wo tatsächlich die Giftstoffe abgeleitet werden können. Und das ist so, dass dann in der Tiefschlafphase das Gehirn tatsächlich etwas schrumpft.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Mein heutiger Gast war 12 Jahre lang eines der Gesichter, wenn nicht das Gesicht, für mich war das des Lanzer Hofs. Er baute den Standort des Unternehmens in Hamburg mit auf, genauso wie den Lanzer Hof am Tegernsee. Und er war Gastgeber des ziemlich erfolgreichen Gesundheitspodcasts Forever Young. Und dann, ganz plötzlich, verschwand er vom Lanzer Hof und zumindest beruflich aus seiner Heimatstadt Hamburg, um bei Sunday Natural in Berlin anzuheuern, einem Online-Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das inzwischen der Marktführer ist, wenn ich bei mir zu Hause so in den Kühlschrank gucke. Könnte das sein? Nun ist er wieder da, also nicht der Marktführer, sondern mein heutiger Gast. Und das hat einen Grund. Er hat ein Buch, ich glaube sein allererstes Buch, geschrieben über sein Lieblingsthema, das ehrlich gesagt auch das Thema einer ganzen Generation zu werden scheint, immer unter verschiedenen Begriffen. Das Buch heißt, ein wunderbarer Titel, Spaziergang zur Unsterblichkeit mit kleinen Schritten länger, besser leben. Und selbst wenn ich meinen Gast vorher nicht gekannt hätte, hätte ich gesagt, den muss ich einladen, weil das sind 2 Dinge, die mich sofort triggern. Spaziergang und kleine Schritte, das ist sozusagen mein Leben, mein sportliches Leben beschrieben. Ich freue mich sehr auf Nils Behrens. Lieber Nils, großartig, dass du hier bist. Habe ich das richtig gesagt? Du arbeitest in Berlin, aber du lebst natürlich nach wie vor in Hamburg.
Genau, es ist beides so. Also ich habe zum einen eben halt noch eine Wohnung hier in Hamburg und darüber hinaus eben halt auch eine Wohnung in Berlin. Das heißt also, ja, 2 Standorte.
2 Standorte. Ich schicke ja immer allen einen Fragebogen, bevor sie hierher kommen. Und den habe ich natürlich bei dir auch gemacht. Viele interessante Sachen da. Die interessanteste, das ist für diesen Podcast, glaube ich, wichtig. Du hast geschrieben, du bist der extrovertierteste Mensch.
Exzentrisch wäre auch
hübsch. Exzentrisch, falsch, Entschuldigung. Du bist der extrovertierteste Mensch, den du selber kennst. Über den Satz musste ich lange nachdenken. Habe gedacht, ist das so? Kenne ich jemanden, der noch extrovertierter ist? Weiß ich gar nicht, glaub schon und so. Aber wie kommst du zu dieser Selbsteinschätzung? Weil du so gern, weil du dich immer definierst über das Zusammensein mit anderen Menschen?
Das ist wohl so, ja. Ich hatte tatsächlich für einen Praktikumsplatz mal ein Bewerbungsgespräch bei Otto. Otto Versand Hamburg, kennt man ja hier auch als Hamburger. Und da hatte dann die Frau mich gefragt im Bewerbungsgespräch, ja, sind Sie beruflich denn eher, beruflich war sowieso ein lustiges Wort für einen Studenten, sind Sie denn beruflich eher extrovertiert? Und ich so, ja. Und verkürzt gesagt, und dann sind Sie privat eher introvertiert. Und dann sage ich, nein, auch extrovertiert. Und dann sagt sie, das gibt es nicht. Und dann sagte ich, dann bin ich vielleicht die Ausnahme. Und es ist tatsächlich so, dass ich unheimlich viel Energie daraus ziehe, andere Menschen zu treffen.
Okay. Damals, du hast ja deine Karriere angefangen, verbessere mich bitte da immer, bei TUI, stimmt das überhaupt?
Oder, ganz ursprünglich bei Springer und Jacobi, okay. Das ist hier so auch ja ein Hamburger Urgestein sozusagen.
So ist es.
Die erfolgreichste Kreativagentur der Europas damals sogar. Und genau, da war mein erster Kunde, war die TUI, und die hat mich dann eher gefragt, ob ich dann so da hingehen kann. Genau.
Und dann warst du eigentlich so, hat mich dich mit Kreuzfahrt verbunden, dann bist du zum Lanzer Hof gekommen. Und auch das schreibst du in dem Podcast irgendwie, wenn man deinen Beruf jetzt beschreiben würde, sagst du, du bist irgendwie unterwegs und sprichst über verschiedene Dinge zum Thema Gesundheit oder beschäftigst dich jetzt schon relativ viel mit dem Thema Gesundheit. und warst ja damals, wenn man mal guckt, eigentlich einer der ersten, der dieses, wie spricht sie das aus?
Longevity.
Longevity, so. Longevity, der dieses Thema schon irgendwie im Gespür hatte, zu einem Zeitpunkt, wo das, dieser Begriff noch vielen Leuten gar nicht bewusst war. Das war dein Podcast Forever Young.
Genau, wir haben tatsächlich damals eine Marktforschung gemacht, weil wir auch nicht sicher waren, ob wir diesen Begriff tatsächlich schon nutzen sollen. Mhm. Und haben eine repräsentative Umfrage damals gemacht, 5000 Leute befragt, alle Altersklassen. Und es wussten 12% der Bevölkerung, wusste, was dieser Begriff bedeutet.
Damals hieß, vor 10 Jahren?
Nee, zweieinhalb. Vor okay. 2,5 Jahren.
Okay.
Vor 2,5 Jahren. Und 12%. Und dann haben wir auch gefragt, welche Marke würden Sie denn am ehesten damit assoziieren? Und die Antwort war Miele.
Also wegen Langlebigkeit.
Wegen Langlebigkeit, ja. Diese Waschmaschinen halten einfach wirklich sehr, sehr lang.
Wie krass. Oh, hat sich das inzwischen geändert, ja?
Ich habe die Marktforschung nicht nochmal gemacht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die gefühlte Bekanntheit deutlich höher ist als die tatsächliche. Ich glaube wirklich, wenn man nochmal diese repräsentative Umfrage machen würde, dann kommen wir wahrscheinlich auf 25% vielleicht, aber nicht mehr. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir uns jetzt hier raus auf die Willy-Brandt-Straße stellen und mal die nächsten 100 Leute anhalten, glaube ich nicht, dass mehr als 25 Leute uns sagen, was Longevity ist.
Wenn man dann aber die Leute fragt, würden sie gern länger gesund leben? Darum geht es ja. Es geht ja nicht, auch wenn dein Buch heißt, das ist der Spaziergang zur Unsterblichkeit, es geht ja nicht darum, das wird, wenn man das Buch liest, gäbe es da eine Produktenttäuschung, man erfährt nicht, wie man nicht stirbt, aber man erfährt, wie man länger gesund leben kann und darum geht es ja. Wann bist du auf die Idee gekommen, ein Buch darüber zu schreiben? Weil, wir haben es gesagt, es ist das erste Buch von dir, du bist eigentlich der klassische Manager, du hast wahrscheinlich auch so am Tag genug zu tun. Wie kam die Idee zustande?
Die Idee kam tatsächlich dadurch zustande, dass ich relativ häufig auf Bühnen eingeladen bin als Speaker und da dann etwas zum Thema Longevity erzählt und ich wiederum in meinem Podcast zu 80% Autoren von Büchern habe. Und dann dachte ich mir irgendwie mal, ehrlich gesagt, meine Mutter hat mal gesagt, Mensch, du hast immer so viele Buchautoren da, schreib doch mal selber ein Buch darüber. Also. Und das ist es auch so ein bisschen geworden. Ich habe sehr viel von den Learnings der letzten 350 Interviews dann einfach damit einfließen lassen. Und vor allem ist es genau das geworden, was der Titel sagt. Ich spaziere mit meinen Lesern so ein bisschen durch die verschiedenen Welten, die relevant sind für unsere Langlebigkeit. Und das Ganze ist kein Ratgeber, es ist tatsächlich ein erzählendes Sachbuch, wo ich einfach den Leuten einen Kontext erklären möchte, warum, was, wie wichtig ist. Und dann ist das so ein bisschen, wo kann jeder für sich selbst entscheiden, was er wie auf so einem Spaziergang, wie ein Spaziergang durch so ein IKEA, wie hast du diese Selbstbedienungsabteilung, wo man dann immer mal was mit den Einkaufswagen mit reinteilen tun kann. Und am Ende hoffe ich, dass dadurch dann die einen oder anderen eben halt ein längeres, gesundes Leben führen können.
Wir kommen gleich, weil das ja so ein Thema ist, womit sich so unglaublich viele Leute beschäftigen. Das hat ja auch mit deinem neuen Arbeitgeber, so neu ist der gar nicht mehr. Wie lange bist du jetzt bei?
Seit Mai 24.
Also ist schon ein bisschen her. Aber das ist ja auch, da geht es ja dann auch darum, dass man bestimmte Stoffe zu sich nimmt, Omega-3 oder irgendwelche Vitamine gebündelt, in der Hoffnung, dass das irgendwie was bringt. Und man hat ja doch, ja, es ist auch erwiesen, bei vielen Sachen ist es erwiesen. Hier geht es ja auch um die Frage, kann man eigentlich, und das hat mich so fasziniert an dem Begriff, an dem Titel, in kleinen Schritten. Weil wenn man sich normalerweise beschäftigt, wie es früher war. Früher war es so, was musst du machen? Du musst mehr Sport machen. Du musst abnehmen. Also es gibt unglaublich viele Sachen und dann standst du und sagst, klappt sowieso nicht. Und jetzt kommen wir zu kleinen Schritten und zu den vier sind es die großen Themen. Bewegung, Schlaf, Prävention und, was habe ich jetzt vergessen? Mentale Gesundheit? Kann man sagen, dass das die vier...
Regeneration.
Mhm. Okay. Lass uns doch mal Stück für Stück durchgehen, weil ich will natürlich jetzt von dir, für meine Hörerinnen und Hörer, die dann vielleicht das Buch auch kaufen, war es schwer, einen Verlag zu finden? Oder ist das gerade so ein Megathema, dass alle...
Nee, im Gegenteil. Ich hatte so 6 Angebote.
Oh, tatsächlich.
Und tatsächlich habe ich mich dann für den entschieden, der mich tatsächlich dieses Sachbuch hat schreiben lassen. Die anderen wurden alle ein Ratgeber. Und ich bin nicht, also der Unterschied ist einfach für mich, ich wollte da nicht so das 30-Tage-Plan zur Unsterblichkeit machen, sondern ich wollte einfach genau das, ich wollte einfach den Leuten einfach Wissen vermitteln auf unterhaltsame Weise und ihnen nicht irgendwie aufzeigen, du musst, weil ich glaube, dass das auch nichts bringt.
Genau, und dann ist ja, immer die Frage irgendwie, wenn du musst und wenn dann sozusagen, ich habe gesagt, das dann so schwer, so riesig vor einem steht. Also, wir fangen mal, ich würde gern anfangen, wenn du Lust hast, mit dem Thema Schlaf. Weil ich finde, ich habe mich auch viel mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, viele beschäftigen sich mit dem Thema so in unserem Alter, vielleicht auch schon vorher. Würdest du mir zustimmen, dass Schlaf in all diesen Dingen das unterschätzteste Thema ist, das, dem man am wenigsten Aufmerksamkeit widmet? Ich sehe das immer in den, auch in dem Fragebogen, den die Menschen, die hier sind, ausfüllen, dass sie oft Top-Manager sind. Da ist ja die Frage, und zwar bewusst, wie viele Stunden schlafen sie die Nacht? Und da tauchen oft auch Zahlen auf wie 5 oder 6. Bei dir waren es jetzt 7,5 Stunden, bei mir wären es 9. Mhm. Und dann, wenn man dann versucht, mit den Managern auch mal so ins Gespräch zu kommen, auch hinterher dann, Thema Schlaf, irgendwie Schlaf ist so, da gibt es diesen schönen Satz von Margaret Thatcher, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Mhm. Also, unterschätztes Thema in diesem Bereich, gesünder, länger leben, das Schlafen?
Unbedingt, unbedingt. Und ich finde ganz gut, Margaret Thatcher habe ich im Buch auch erwähnt, die tatsächlich auch so ein bisschen Role Model für eine ganze Manager-Generation dann auch gewesen ist. Und die hat ja mal gesagt, 4 Stunden reichen. Und das, was dann ja wirklich passiert ist, ist sie, dass sie eben halt eine Demenzerkrankung bekommen hat. Und das ist eben halt etwas, was sehr häufig passiert, weil Schlaf ist eigentlich gleich Reparatur. Das heißt also, wenn jemand dann sagen würde, ja, ich schlafe im Augenblick nicht so viel, würdest du eigentlich genauso gut sagen können, ich repariere im Augenblick nicht so viel. Mhm. Und das passiert. Das heißt also, die einzige Chance, wir haben ja unser ganzes Entgiftungssystem läuft ja über das Lymphsystem im Körper. Jetzt ist es aber so, dass unser Körper relativ, also unser Kopf sehr, sehr hart ist, da kann sich nicht so viel lymphen. Und deswegen ist die Tiefschlafphase die einzige Phase, wo tatsächlich die Giftstoffe abgeleitet werden können. Und das ist so, dass dann in der Tiefschlafphase das Gehirn tatsächlich etwas schrumpft und dadurch Platz macht, dass dann eben halt wirklich so diese Giftstoffe abgeleitet werden können. Wenn wir eben halt nicht genügend Tiefschlaf haben, und deswegen sagt ja auch unsere Oma schon immer gesagt, die vor 12 Uhr die Phase des Schlafes ist die wichtigste, weil wir meistens in den Wellen schlafen und die größte Welle, der größte Anteil an Tiefschlaf ist in der Regel in den ersten 2, 3 Wellen. Mhm. Und wenn wir das nicht vernünftig priorisieren, dann entgiften wir nicht genügend und damit reparieren wir nicht genug und damit werden wir dann irgendwann zu einem Punkt kommen, wo dann das Auto auch nicht mehr reparierfähig ist, wenn wir so eine Analogie benutzen.
Und dann hilft auch all das Laufen und Rennen und die Marathons und der Triathlon und gesunde Ernährung hilft alles nichts.
Hilft alles nichts.
Würdest du sagen, ohne Schlaf ist alles nichts?
Ohne Schlaf ist mit Sicherheit alles nichts. Das ist ja auch tatsächlich so, dass der Schlafentzug ja auch eine der wirkungsvollsten Foltermethoden auch nach wie vor ist. Und es werden vielleicht auch die einen oder anderen jungen Eltern hier zuhören und die wissen, welche Foltermethode das hier dann ja auch mit gemeint ist. Von daher, ja. Und Schlaf ist auch vor allem, ich habe ja dieses Thema, der einfachste, die Leute sagen immer so, ich habe keine Lust, mein ganzes Leben umzustellen und es kostet so viel und ich brauche sonst was für Geräte. Und das Thema beim Schlaf, wir sind da ja auch ehrlich gesagt unsere eigenen Saboteure. Weißt du, je nachdem, jeder weiß es, wenn Winterzeit und Sommerzeit umgestellt wird, dann ist es nur 1 Stunde. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal so ehrlich bin, dann dauert das bei mir ungefähr 3 Tage, bevor ich wieder in der neuen Zeitzone bin.
So ist es, ja, genau.
Und wenn man sich mal genau überlegt, die meisten von deinen HörerInnen werden es wahrscheinlich so machen, dass sie Montag bis Donnerstag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und dann am Freitag auch um die gleiche Zeit aufstehen, mehr oder minder. Und dann ist Freitagabend. Und Freitagabend ist dann für viele, viele gerade in unserem Alter ja gar nicht mehr so, dass sie jetzt irgendwie die Nacht im Club durchmachen. Und es ist auch nicht so, dass jedes Wochenende da irgendwie eine große Party ansteht. Aber man sitzt auf der Couch, man schaut Netflix und man geht dann nicht mehr um, wie gewohnt, vielleicht 10 Uhr ins Bett, sondern man sagt, es ist ja Wochenende. Und deswegen binscht man dann also irgendwelche Serien dann bis um 1 Uhr morgens durch. Und dadurch hast du ja im Grunde genommen eigentlich eine Art von eigenem Jetlag oder eigene Zeitumstellung dann generiert. Das heißt, du bringst deinen sogenannten zirkadianen Rhythmus einmal durcheinander. Das Ganze machst du dann am Samstag nochmal. Und am Sonntag kommst du dann wieder so ein bisschen wieder zurück. Aber das ist einfach wirklich für alle Leute, die Schlafprobleme haben, das ist der wirkungsvollste Hack überhaupt, dass man sich angewöhnt. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt einen guten Grund, wenn du auf eine Hochzeit eingeladen bist, wenn du auf einen Geburtstag eingeladen bist. Es gibt immer gute Gründe. Aber bitte nicht für Serien gucken oder keine Ahnung was, seinen eigenen Schlafrhythmus durcheinander bringen. Weil das ist wirklich total dumm, weil man sieht es wirklich von allen Menschen, die sich an ihren festen Schlafrhythmus gewöhnen und den auch nicht alle 5 Tage durcheinander bringen, dass die eine deutlich höhere Schlafqualität haben, eine deutlich höhere Entspannung. Also die wenigsten von den Menschen, die das so regelmäßig tun, haben Schlafprobleme.
Und das fand ich interessant, wie viele Menschen Schlafprobleme hatten. Wir hatten vergangenes Jahr eine Lesung mit Stefan Schäfer, ehemaliger Chef von RTL, heute großer Bestseller-Autor mit 25 letzte Sommer, haben wir eine gemeinsame Lesung gehabt und wir kamen darauf, weil er jemand ist, der totale Schlafprobleme hat, der 3 bis 4 Mal die Nacht aufwacht und dann wirklich wach ist und dann sagt die, das gibt's doch gar nicht. So viele Menschen gibt's doch nicht, die Schlafprobleme haben. Und dann hat er in dieser Runde gefragt, da waren so 150, 200 Leute. Da würde ich sagen, 2/3 haben sich gemeldet, haben gesagt, also das ist anscheinend auch ein großes Problem. Das schien mir ein größeres Problem zu sein, als jetzt die Frage, wer macht hier eigentlich, wer bewegt sich eigentlich genug?
Total, total. Gerade bei Stefan Schäfer ja sowieso. Ich meine, der ist ja ein sehr exzessiver Läufer. Ich habe den regelmäßig
genau.
In Hamburg wohnt und morgens an der Anzahl werden mir begegnet. Also von daher, das ist auf jeden Fall so. Und da sind so viele Dinge. Ich finde immer, meine Lieblingskonversation ist ja immer abends, wenn man dann eine größere Dinnerrunde hat. Und dann kommt ja statt Dessert, kommt ja häufig dann mit Espresso. Und dann sage ich immer so, ja, ich könnte das nicht. Und dann sagen die Leute immer so, ich habe damit kein Problem. Und dann sage ich immer, definiere Problem. Weil es gibt zwei Dinge. Es gibt eine subjektive und eine objektive Problemstellung da. Die Leute können sagen, okay, du kannst es eigentlich nur messen, danach habe ich Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme. Wenn sie dann sagen, okay, ich habe weder Einschlaf- noch Durchschlafprobleme, sage ich, okay, 2/3 hast du damit schon mal gut. Wenn man sich jetzt aber dann die Schlafwerte wirklich anschaut, und da sind wir wieder bei dieser Tiefschlafphase, dann ist das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da würde ich wahrscheinlich jede Wette gewinnen, dass diese erste Phase keinen hohen Tiefschlafanteil hat. Warum? Weil der Ruhepuls, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, ganz, ganz wichtig für die Tiefschlafphase ist. Das heißt, du hast eben halt die Wirkung des Koffeins, hat seine Halbwertszeit nach 6 bis 9 Stunden, je nach Körper und Stoffwechsel und allem drum und dran. Das heißt, da hast du immer noch einen halben Espresso drin. Und das heißt, wiederum andersrum, dass dein Puls um gute 10 bis 15 Schläge höher ist. Das heißt, du kannst gar nicht so tief in die Tiefschlafphase kommen. Und dementsprechend fehlt dir genau dieser wichtige Reparaturmechanismus in der Anfangszeit. Und deswegen ist das eben halt etwas, weswegen sich morgens die Leute, obwohl sie 7, 9 Stunden geschlafen haben, trotzdem manchmal wie gerädert morgens fühlen, weil sie eben halt nicht genügend repariert haben.
Und das ist interessant. Also das kann man daran merken. Eigentlich, wenn man morgens sich gerädert fühlt, dann war die Nacht halt nicht so toll. Viele haben jetzt diese, was hältst du von diesen Uhren, die man dann hat, die das dann tracken?
Es ist sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt. Ich hab eine Zeit lang mal alles getragen, also sowohl die Apple Watch als auch ein Whoop Band, als auch ein Oura Ring. Und kann dir sagen, keine davon hat was Gleiches rausgegeben.
Das ist beruhigend. Du hast gerade gesagt, 7, 9 Stunden. Ich will mal sagen, wie das bei mir ist. Ich gehe immer dann ins Bett, wenn ich müde bin.
So. Das machen die wenigsten.
Okay.
Und warum machen das die wenigsten? Weil die meisten, der erste Schlafdruck, nennt sich das ja immer, kommt bei vielen, gerade die nicht so gut schlafen, meistens immer schon so gegen 8, 8:30.
Okay.
Und dem gehen sie nicht nach, weil sie sagen, ich kann ja nicht um 8, 8:30 ins Schlafen gehen. Und dann überspringen sie sozusagen diese erste Schlafdruckwelle und werden wieder wach. Häufig werden sie gerade deswegen wieder wach, weil sie sich vom Bildschirm setzen und das eben halt durch diese hohe Blaulichtgeschichte, das ist ja quasi wie ein Tageslicht simuliert wird. Und dann müssen sie im Grunde genommen auf den zweiten Schlafdruck warten, der, das kennt man vielleicht auch so ein bisschen, gerade als du noch kleinere Kinder hattest und dann die mal ins Bett gebracht hast. Also mir ist das häufig beim Vorlesen dann passiert, dass ich so, oh, bleibst du noch einen Augenblick bei mir liegen? Ich so, okay. Und dann
bin ich
kurz eingeschlafen. Und selbst diese 10 Minuten, die man da eingeschlafen ist, nehmen ja diesen ersten Schlafdruck raus. Und das in einer abgeschwächten Form machen eben halt ganz viele. Und deswegen ist es eben halt so, dass viele dann einfach nicht diesem ersten Schlafdruck nachgeben und dann eben halt auch der zweite dann teilweise dazu führt, dass sie dann wiederum Einschlafprobleme haben.
Und du hast es vorhin gesagt, Vorsicht mit dem Espresso. Ich würde noch weitergehen und sagen, das kennt man auch. Also es ist nichts, glaube ich, nichts, ich will jetzt keinem ausreden, abends Wein zu trinken. Aber wenn man abends Wein trinkt, ist der gleiche Effekt.
Gleiche Effekt.
Also da muss man sagen, der Puls bleibt hoch und man schläft halt nicht. Deshalb fühlt man sich morgens dann auch nach so einem Wein, also wenn man sagt, man hat einen Kater. Letztendlich ist es auch so, dass man eben halt diese Ruhephase nicht so komplett gehabt hat, wie man sie, eigentlich müsste man dann, wenn du sagst, auch einen Wein 6 Stunden, müsste den letzten Wein irgendwie um 4 trinken.
Ja, und es ist tatsächlich auch da
wieder
Gewöhnungsgeschichte ist ganz, ganz, ganz wichtig. Warum? Weil, wenn du regelmäßiger Alkohol trinkst, dann ist natürlich dein Körper irgendwann auch ein bisschen mehr darauf adaptiert. Das heißt also, es gibt ja ganz viele Menschen, die jeden Abend ein Glas Wein trinken. So. Und dann ist das ein bisschen normaler für deinen Körper. Ich will jetzt nicht motivieren, regelmäßig Wein zu trinken, don't get me wrong. Aber es ist so gewesen, ja, zum Beispiel während Corona. Während Corona haben ja ganz viele Leute angefangen zu saufen. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich habe damit gar nichts mehr getrunken, weil ich bin ein reiner Gesellschaftstrinker. So, das heißt also, und selbst das nicht mehr heute groß.
Aber, trinkst du keinen Alkohol mehr?
Doch, aber sehr, sehr selten, sehr ausgewählt. Und ich habe jetzt gerade einen alkoholfreien Wein rausgebracht, der mir sehr gut schmeckt.
Du hast selber einen Wein rausgebracht?
Ja, ja, ja. Longevino, ich fand einfach den Namen ganz lustig. Und deswegen.
Und man muss ja sagen, das haben wir neulich, wir haben so einen Wein-Podcast, da bist du dann auch mal herzlich eingeladen übrigens.
Ist ja super. Ich Michael Kutter schon eingeladen, als er gesehen hat. Und,
genau, das ist ja mega, weil wir haben neulich mal tatsächlich in diesem Podcast, der heißt 4 Flaschen, 30 alkoholfreie Weine getestet. Und man muss sagen, es gibt wirklich richtig gute alkoholfreie Weine. Es gibt sogar Weine, wo ich sagen würde, jemand, der sich jetzt nicht total auskennt, merkt gar nicht mehr, dass es ein alkoholfreier Wein ist. Und ist übrigens ja ein Riesentrend. Umsatz plus von 100% im vergangenen Jahr. Sorry, also okay, keine Beine mehr.
Das Ganze ist so ein bisschen abhängig davon, wie das ein Alkoholisierungsverfahren ist. Also, weil sonst schmeckt das immer wie so abgekühlter Glühwein. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, bei diesem Thema Alkohol während Corona war es dann eben so, dass ich gar nichts mehr getrunken hatte. Dann hatte meine Frau Geburtstag, auch während der Lockdown-Phase. Und dann haben wir dann nachts eben mit einem Glas Champagner eingestoßen. Ein Glas, wohlgemerkt. Das ist normalerweise keine für mich, sozusagen, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden wie du. Das ist keine relevante Maßeinheit früher gewesen. So. Und nichtsdestotrotz sind meine Werte, meine Vitalwerte von diesen ganzen Trackable-Devices sowas von in den Keller gerauscht, wegen einem Glas Champagner. Weil ich es eben halt gar nicht mehr über Monate gewohnt war. Und das ist eben halt das, was wir dann sehen, dass unser Körper sich das, also das rächt sich halt einfach sofort.
Wahnsinn. Kann man auch zu lange schlafen?
Ja. 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 Also es ist tatsächlich so, dass es so ab 10,5, 11 Stunden auch mal toxisch werden kann, wenn man es regelmäßig macht.
Gut, aber das macht ja, wer schafft das schon, ne? Was hältst du von, welche Rolle spielt da früher Riesenthema Powernap? Also 20 Minuten mal zwischendrin. Oder mal am Wochenende, ich liebe das am Wochenende dann einfach so halbe Stunde geil. Ist ja wie so eine, ich komme danach wie aus so einer Dusche raus. Gut, schlecht, nicht so oft, nimmt den Schlafdruck im Zweifel auch weg, natürlich.
Nein, das ist ganz lustig, ich habe da ein ganzes Kapitel zugeschrieben.
Genau, deshalb frage ich.
Und ich zitiere mal so O-Ton, der Diskussion der Schlafwissenschaftler über die Sinnhaftigkeit des Mittagsschlafes ist ungefähr genauso leidenschaftlich wie die der Nutella-Esser, ob man es mit oder ohne Butter essen sollte. Und,
krass, ja.
Es gibt da keine eindeutige Antwort. Das, worüber sich aber alle relativ einig sind, ist, dass, wenn man ihn macht, man ihn zeitlich begrenzen soll. Und da hat die NASA tatsächlich eine Zeit vorgegeben von 26 Minuten. Ich persönlich mache mal 30, weil ich schlafe ja nicht sofort. Aber ich lege mich immer hin, wenn ich die Zeit dazu habe und die Möglichkeit, stelle ich einen Timer vorher für auf 30 Minuten. Und man sollte nicht länger schlafen. Warum? Weil du dann nicht in diese Tiefschlafphase kommst. Das heißt, du hast genau diesen regenerativen Aspekt, den du ja damit erreichen möchtest, aber du bringst eben halt nicht deinen Schlafrhythmus durcheinander. Vorausgesetzt natürlich, wenn du jetzt normalerweise um 10 Uhr ins Bett gehst und sagst, jetzt um 6:30 mache ich nochmal schnell Mittagsschlaf. Das ist natürlich so. Man sollte schon einen gewissen Abstand davon haben, so 4 bis 5 Stunden vom eigentlichen Schlaf sollten Minimum da sein. Besser ist natürlich, genau wie das Wort es auch so ein bisschen sagt, Mittagsschlaf. Also wenn man in der Mitte des Tages diese Pause einbaut, ist das super.
Super. Unglaublich viel schon gelernt und nichts Anstrengendes dabei. Wir kommen zum zweiten großen Oberthema, Bewegung. Du nennst es Bewegung und glücklicherweise fand ich nicht Sport. Bewusst?
Ja, bewusst. Weil ich fand das ganz interessant. Ich habe ja verschiedene Podcasts eben halt, wie du schon gesagt hast, eben halt auch unter Feuerwehr Young gemacht. Und da habe ich unseren leitenden Sportwissenschaftler vom Lanzerhof, habe ich damals dann gefragt, was ist denn eigentlich wichtiger, Kraft oder Ausdauer? Und dann guckt er mich an, als ob ich jetzt irgendwie eine völlig bescheuerte Frage gestellt hätte und sagt, keins von beiden. Und dann sage ich so, wie, keins von beiden? Und dann meinte er, ja, Beweglichkeit, weil ohne Beweglichkeit kannst du keins von beiden regelmäßig trainieren.
Guter Punkt. Ja.
Und deswegen, ich glaube, das ist so ein Punkt, den unterschätzen ganz viele Leute, dass sie eben halt wirklich nicht an ihre regelmäßige Beweglichkeit dann einfach denken. Und dafür habe ich so eine kleine Übungsroutine, die ich morgens immer mache. Das dauert bei mir, ich würde mal sagen, ungefähr 3 bis 4 Minuten. Und ich versuche eigentlich, alle Gelenke einmal zu rotieren. So Kopf, Schultern, Handgelenke. Also es geht natürlich nicht alles zu rotieren. Also meinen Ellbogen kann ich rotieren. Aber nichtsdestotrotz, also ich bewege alle relevanten Gelenke sozusagen morgens einmal. Und ich merke, dass ich ab und zu mal ins Englische verfalle, aber auch da gibt es diesen schönen englischen Spruch, if you don't use it, you lose it. Also wenn man es nicht benutzt, verliert man die Fähigkeit. Und damit andersrum, wenn man es regelmäßig benutzt, das heißt also, wenn man seinen Gelenken regelmäßig, so wie so eine rostige Gartenpforte, die wird ja nie einrosten, wenn sie jeden Tag benutzt wird. Und so ähnlich ist es mit den Gelenken auch. Deswegen finde ich, ist eben halt das Thema Bewegung das bessere Wort, weil wir fangen erstmal mit der Beweglichkeit an. Und dann reden wir über die beiden großen Faktoren. Und man hat früher ja immer gedacht, dass das Thema Ausdauer das alles Entscheidende ist. Warum hat man das immer gedacht? Weil die meisten Menschen in der westlichen Welt natürlich vorzeitig aufgrund von irgendwelchen Herzproblemen versterben. Und da hat man gesagt, Herz, wichtig, Ausdauer. Das, was man aber sieht, ist, dass die meisten Menschen eigentlich das, was sie eigentlich an Ausdauer brauchen, schon durch Alltagsbewegung hinkriegen könnten. Das heißt also, dass man wirklich durch regelmäßiges, diese 10.000 Schritte sind ja immer das, was man so bekannt ist. 7.000 sind eigentlich auch schon genug.
Auf 7.000 Schritte am Tag?
Ja.
Und da kann man mal jeder für sich selber gucken. Das fand ich so interessant, als ich dann damit angefangen habe, wie schnell man die eigentlich zusammen hat.
Total.
Also das ist irgendwie, ehrlich gesagt, ist es mein Weg zur Arbeit, also zum Bahnhof und zurück. Das war es dann schon fast. Und dann, also es geht relativ schnell.
Ja, ja, total, total. Ich war gestern total überrascht, weil ich so viel, ich hatte im bei mir zu Hause sehr, sehr viel hin und her geräumt. Und alleine, wie viele Schritte da zusammengekommen sind, war ich dann schon total überrascht. So.
Und da also, muss man nochmal sagen, jetzt rein aus Gesundheit, also wenn es nur darum geht, man möchte was für seine Gesundheit, für sein Herz-Kreislauf-System tun. Man möchte jetzt nicht Sportler werden, Tennis und so weiter. 7.000 Schritte am Tag, Haken hinter.
Haken hinter. Gut. Also sollte eigentlich für niemanden ein Problem sein. Die Leute, die ein Problem haben, dann sollen die einfach mal die Bushaltestelle früher raussteigen oder das Auto nicht direkt vor der Auto, vor der Tür parken. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die man unterschätzt. Also der Klassiker auch immer die Treppe nehmen statt den Fahrstuhl. Das sind alles wirklich keine großen Geschichten.
Und die Wahrheit ist, man kann noch weitergehen. Es gibt eine neue Studie, habe ich gesehen, aus Amerika, die sagen, selbst wenn du dreimal die Woche 8.000 Schritte machst, verringerst du sozusagen schon dein Sterblichkeitsrisiko, also signifikant.
Ganz,
also das ist super. Also wenn du jetzt noch sagst, und Krafttraining reicht, wenn du am Tag irgendwie, keine Ahnung.
Naja, ich habe tatsächlich mein Hack, den ich eigentlich fast immer erzähle, ist, mach eine Liegestütze am Tag. So, und warum eine am Tag? Weil die ist nicht verhandelbar. Das heißt, Stimmt. Also selbst wenn du eine Grippe hast, also wenn du jetzt ein Handgelenk gebrochen hast oder sonst genau. was so, aber selbst wenn du eine Grippe hättest, also jeder Kardiologe wird mich jetzt killen, dann sagt, du kannst auf gar keinen Fall dann noch Sport machen.
Ja.
Das ist kein Sport. Nee. Wir reden jetzt über einen Klimmzug, nicht einen Klimmzug, einen Liegestütz am Tag.
Ja.
So. Und die, wenn du sagst, ab heute, wenn ich jetzt diesen Podcast mit Lars und Nils gehört habe, möchte ich jeden nie Tag. Wieder einen Tag morgens nicht als erstes eine Liegestütz gemacht haben. Stark. Dann hast du da erstmal ein Versprechen an dich selbst. So. Und warum ist diese eine Liegestütze, die wird nichts retten? So. Aber die meisten Menschen werden merken, dass wenn sie erstmal auf dem Boden liegen, nicht nur eine machen. So. Genau. Und ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Tage, da bin ich wirklich schlecht drauf, da mache ich nur 10. Das ist für mich wirklich sehr, sehr wenig, sag ich mal so. Aber es gibt auch Tage, da mache ich dann 60. So. Ja. Selten mehr. Ich sag dir auch, warum selten mehr? Weil, wenn ich mir jetzt vornehme, ich mache jetzt 100, dann fange ich irgendwann an, das habe ich nämlich mal so mit Mitte 30 dann immer gemacht, dass ich immer sagte, so jeden Monat 10 mehr. So, und dann, wenn ich dann irgendwann mal 70 oder 80 gewesen bin, wenn ich dann aber immer so, habe ich die dann zu schnell, weil ich sie ja schnell hinter mir haben wollte, gemacht und dann habe ich Schulterprobleme bekommen. Das heißt also, unaufgewärmt jetzt irgendwie da durchzudrehen, würde ich auch nicht empfehlen. Aber auch damit gibst du deinem Körper wieder ein klares Signal, weil du mit einer Liegestütze sehr, sehr viel Muskulatur gleichzeitig aktivierst, dass du diese Muskulatur, die du dafür brauchst, noch brauchst. Das heißt, das ist auch da wieder. Alles, was ich regelmäßig benutze, werde ich auch behalten.
Und man staunt, finde ich, immer, wenn man mal eine Verletzung hatte und dann beim Physiotherapeuten war, was man teilweise für Übungen mitkriegt. Ich weiß noch, als ich dann nach Hause kam und als so Knieprobleme hatte und dann so speziell so Übungen, das konnte man gar nicht Übungen nennen. Und meine Kinder haben sich kaputt gedacht und gesagt, was soll das? Aber das reicht, das waren minimalste Übungen. Und du merktest aber, wie da plötzlich irgendwie was passiert. Und ich finde dieses Thema mit der Beweglichkeit ganz gut, weil es geht ja, wie gesagt, nicht darum, es geht darum, dass man länger gut leben kann. Und was ist natürlich, das sieht man ja bei seinen Eltern, bei Großeltern, am Ende ist es die Beweglichkeit. Es
genau.
ist gar nicht so sehr die Ausdauer, es ist die, komme ich noch runter, kann ich noch aufstehen, kann ich Stürze abfangen, was dann ja ein riesen Thema ist. Also mega gut. 7.000 Schritte am Tag haben wir, also schlafen haben wir abgehakt, 7.000 Schritte am Tag und eine Liegestütze, nehmen wir uns vor, kann jeder schaffen, machen Haken hinter, man kann natürlich das, kann man auch im Buch nachlesen, kann man natürlich noch ganz, ganz viel mehr machen, kommt immer drauf an, aber was man möchte, was man damit erreichen
immer,
möchte.
Immer gucken, was man möchte. Man muss einfach wirklich sagen, die Deutschen lieben ja Versicherung. Und die beste Versicherung dafür, dass du ein langes, gesundes Leben führst, ist eine gute Muskulatur zu haben. Das ist einfach Fakt, weil wir haben uns ja auch schon mal auf einer Taufe von einem Kreuzfahrtschiff, von der Main Schiff Flotte da getroffen und meine Eltern waren jetzt gerade da, Durchschnittsalter 72. So, Rollatordichte bei also sie sagten, die Schlange für den Check-in für Menschen mit Gehbehinderung war länger als die nur nicht andere. Und das ist natürlich der Anfang vom Ende. In dem Augenblick, wo du nicht mehr schaffst, aus eigener Kraft deinen Körper die Treppe hochzubringen, dann ist das Spiel der Langlebigkeit auch wirklich auf absehbare Zeit beendet.
So. Deshalb rechtzeitig anfangen. Man muss ja sagen, auch wenn man was jetzt spazieren geht, ne, Stichwort spazieren, auch das ist ja, hat ja auch einen Kraftanteil. Vielleicht nicht so einen hohen Kraftanteil, aber hat einen Kraftanteil. Jetzt kommen wir zur Regeneration. Da geht's um Pausen.
Es geht um Pausen. Es geht um Pausen. Es geht um ganz, ganz wichtig eben halt die, also der Grund, warum wir altern, ist ja Entzündung. Und Entzündungen werden in erster Linie durch zwei große Themen eigentlich getriggert. Der eine ist Ernährung. So, da reden wir über Zucker, Fertiggerichte, Transfette, Alkohol. Und das andere ist Stress. So, und die meisten Menschen leben eben halt unter einer gewissen permanenten Stressbelastung. Und diese permanente Stressbelastung ist auch eine Art von Entzündung, die im Körper dadurch ausgelöst wird. Und da wirklich regelmäßig auf die Pausetaste zu drücken, regelmäßig auch mal die Reizreduktion wirklich so. Ich meine, wir müssen uns doch mal wirklich über nachdenken. Ich meine, wir beide sind noch irgendwie auf der Rückbank unserer Eltern gesessen und wussten nicht, wie jetzt diese Autofahrt vorbeigehen sollte. Und war es ja unfassbar langweilig.
Genau.
Dann haben wir angefangen, Autos zu zählen oder ich sehe was du nicht siehst, zu spielen, uns Spiele auszudenken, solche Sachen. Heute werden die einfach dann vors iPad gesetzt, die Kinder, und seid leise. So. Und dieses Zulassen, den Körper und den Geist, Zulassen, den Geist auch einfach mal in den Leerlauf zu lassen, das ist so wichtig.
Aber ist es fast das, was ich beobachte in meinem Umfeld, was so vielen Menschen so schwer fällt, nicht zu tun? Und im Gegenteil, man muss sich ja teilweise, ich merke das bei mir zu Hause, man muss sich ja teilweise verteidigen, wenn man irgendwie nur rumsitzt und nichts macht. Dann kommt die Frau um die Ecke und sagt, hast du nichts zu tun? Du weißt doch, was alles noch zu machen. Sag ich, nee, jetzt ist man nichts. Das ist unglaublich schwer, oder?
Ich war neulich mit einem etwas älteren Freund Mittagessen und dann bin ich zwischendurch auf die Toilette gegangen und bin wiedergekommen und dann saß der da einfach da.
Ohne aufs Handy,
zu gucken. Ich dachte, das stimmt mit dem nicht.
Nein, hast du dein Handy? Ja.
Also,
du erlebst es ja, wenn du stehst in der Schlange an der Kasse und irgendwie automatisch holen alle ihr Handy raus.
Am Bahnsteig. Guck doch mal am Bahnsteig. Ja. Also wer am Bahnsteig guckt nicht aufs Handy? Ja. Da denkst du doch so, das stimmt was mit den Menschen nicht. So, und das ist so genau das. Also wirklich einfach mal diese Reizüberflutung auch mal auszuschalten. Ich habe alleine bei mir, das war ein ganz großer Unterschied. Ich habe auch immer ein großer Podcast-Fan halt. Auch auf dem Weg hierher habe ich nochmal das Interview mit Lars Heider angehört. Lars Hinrichs angehört.
Genau. Lars Heider und Lars Hinrichs,
verrückt. Ja, genau, beiden. Ja. Und das ist natürlich auch alles eine Optimierung unserer Zeit und unseres Inputs. Nichtsdestotrotz, ich habe mir dann angewöhnt, wenn ich von meiner Arbeitsstelle nach Hause fahre, nichts mehr zu hören. Warum? Weil ich dann stärker den Unterschied zwischen Büro und Zuhause wahrnehme und dadurch einfach mit einer ganz anderen Einstellung, Mindset würde man neudeutsch sagen, zu Hause ankomme.
Also das ist die Liegestütz im Bereich Regeneration, ist einfach 15 Minuten am Tag mal nichts machen.
Ja, und das die größte du hast gesagt, einer der unterschätztesten Punkte ist das Thema Schlaf. Ich glaube auch tatsächlich einer der wirkungsvollsten, ich sag mal, Werkzeuge dafür ist das Thema Atmung. Weil wir sprechen ja immer von unserem autonomen Nervensystem und das Thema ist, es ist gar nicht so autonom, sondern wir können es besser steuern, als wir denken.
Über die Atmung.
Und es ist so, es gibt eine sogenannte physiologische Seufzeratmung. Da hat der große Podcaster Andrew Huberman und Stanford Professor, der hat eben halt dazu auch verschiedene Studien gemacht und ist die wirkungsvollste Möglichkeit, sehr schnell sein vegetatives Nervensystem auf ein Normallevel nach unten zu bringen. Und diese physiologische Seufzeratmung, die kennen wir tatsächlich von unseren Kindern. Weil, gerade weil sie noch klein waren und die sich tierisch aufgeregt haben, weil sie, was weiß ich, nicht an der Quengelkasse nicht die Süßigkeit bekommen haben oder weil sie jetzt doch nicht zum Fußball können oder die Spielzeug bekommen oder was weiß ich nicht, dann fangen die an, manchmal sich so richtig in so eine Rage zu heulen. Und diese Rage, die, wenn man es mal genau beobachtet, führt eben halt dazu, dass die immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise heulen. Die heulen nämlich immer so. Und das, was die machen, ist, die machen eine Doppeleinatmung und eine lange Ausatmung. Und das ist die physiologische Seufzeratmung. Das heißt, das kannst du auch ohne zu heulen.
Aber das ist jetzt, weil es gibt ja so viele verschiedene Varianten. Ich finde das auch, ich habe das immer erst nicht geglaubt, aber gesagt, wie kann man sich denn, geht ja auch um Stresssituationen, wenn du Angst vor was hast, wie kann man sich dann sozusagen beruhigen? Und da gibt es ja diese ganzen, die einen, die sagen, 4 Sekunden einatmen, 3 Sekunden halten, ich kann sagen, 7 Sekunden, oh, das passt ungefähr, ne? 7 Sekunden ausatmen. Viele sagen 4, 7, 8.
4, 7, 8 ist die bekannteste.
Okay. Das ist die Seufzeratmung auch?
Nein. Es gibt die 4, 7, 8, das ist eben halt tatsächlich wohl mal vom Militär entwickelt worden, um die Leute eben halt in diese Stresssituation auch einschlafen zu lassen zu können. Dann gibt es die, gibt es eben das sogenannte Box Breathing. Das ist das eben halt genau. Tatsächlich, dass man 4 Sekunden einatmet, 4 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen, genau. 4 Sekunden Luft anhalten, wieder so. So, das, was du dich vielleicht gefragt hast, ich habe dich leider unterbrochen hier an dieser Stelle, aber man denkt dann immer so, ja, was soll das denn bringen, wenn ich jetzt mal 1, 2, 5 Minuten anders atme?
Und man muss es ausprobieren, dann weiß man, was es bringt.
Genau. Erstens, du bringst dich sofort in eine andere Verfassung. Mhm. Und zweitens ist es so, dass man durch das bewusste Atmen unbewusst über den Tag verteilt besser atmet. Auch dazu gibt es Studien, dass Leute, die regelmäßig einmal am Tag, das ist ja auch dieser Grund, warum viele Leute, die regelmäßig meditieren, einen langfristigen Effekt haben. Die Meditation, man denkt ja immer, das wäre so wahnsinnig zeitintensiv. 7 Minuten reichen meistens, ehrlich gesagt, so. Und wie gesagt, also der Effekt, den du bei 7 bis 10 Minuten Meditation hast, den kannst du auch mit 2 bis 3 Minuten physiologischer Seufzeratmung tatsächlich auch.
Wie geht die Seufzeratmung?
Also wir atmen einmal normal ein.
Ja.
Durch die Nase.
Ja.
Und dann suchen wir nochmal so einen Schnaps hinterher zu machen. Also den zweiten. Also wie bei den kleinen
Okay.
Nur in länger. So.
Dann durch den Mund aber?
Nee, der zweite Atemzug ein ist nochmal durch die Nase. Okay. Und dann musst du dir vorstellen, als ob du durch einen Strohhalm langsam ausatmest. Grundsätzlich kann man sich merken, dass immer die Ausatmung, um den Stress nach unten zu bringen, Ausatmung länger ist als die Einatmung. Aber dieses Doppelte, also ich benutze das tatsächlich auch, bevor ich beim Golfabschlag, wenn ich da stehe, mache ich auch immer dieses. So, einmal lang.
Cool, so. Ja. Man muss es mal ausprobieren. Mir ist es aufgefallen, Stichwort Meditation. Ich hatte früher als Kind mal immer autogenes Training gemacht und hatte das so in guter Erinnerung. Und habe das dann aber aus dem Blick verloren und habe da jetzt wieder mit angefangen, weil das ja auch so total simpel ist, weil du legst dich hin und sagst, fängst dann an, das sind so 7 Schritte, fängst dann an mit, ich bin ganz ruhig, ich bin ruhig, ich bin ganz ruhig und dann rechter Arm schwer, linker Arm schwer und so weiter. Und wenn man das mal richtig tief macht, dann ist es hinterher so, als ob dich einer so runterdrückt, als ob du ganz tief gesunken bist. Du hast sogar richtig Schwierigkeiten hochzukommen. Und wenn man dann guckt, was das macht, zum Beispiel mit dem Puls. Das ist schon irre, wie schnell das geht, obwohl du ja gar nicht, das dauert vielleicht nur 5 Minuten. Wir merken uns also die Seufzeratmung. Hat das auch was mit der mentalen Gesundheit zu tun oder ist mentale Gesundheit wieder ein anderes Thema?
Nein, mentale Gesundheit und Stress gehen natürlich sehr stark ineinander über. Nichtsdestotrotz ist bei dem Thema mentale Gesundheit auch nochmal andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Also das Witzige ist, das ist so etwas, was du als Journalist natürlich jetzt irgendwie fast angeboren hast, aber es ist ein Wort, was ich finde und so, oder eine Eigenschaft, die uns so abtrainiert wird, und das ist das Thema Neugier.
Okay.
Und man kennt das ja immer so, sei nicht so neugierig oder das ist so eine neugierige Alte und dieses Thema frag nicht so viel und sowas, alles, was man als Kind dann irgendwann so ein bisschen verboten bekommt und als schlecht abgezeichnet wird, dazu sieht man im Grunde mittlerweile auch wirklich verschiedene Studien, dass Menschen, die sich eine Wissbegierde, eine Neugier erhalten, tatsächlich länger leben.
Weil auch, also das ist auch dieses, was ich ja bei vielen Menschen so vermisse, auch teilweise schon, wenn sie relativ jung sind, diese Begeisterungsfähigkeit. Dass Leute sagen, wie kannst du dich jetzt da, warum interessierst du dich dafür, warum kannst du dich so dafür begeistern? Ich erlebe das jetzt gerade, weil ich mich sehr stark mit den Hamburger Goldkirchen beschäftige. Das ist ja so eine Gruppe von 100 Männern zwischen, was ich, 25 und jetzt auch schon 56. Und es ist so, wenn man die so beobachtet, es ist, als ob sich da, wenn sie diesen Raum betreten, als ob die alle wieder 12 sind und sich so sehr freuen über Kleinkram oder so. Und dann, das kann man lächerlich finden. Aber ich sehe und ich merke es auch in den Gesprächen, dass es denen halt total gut tut. Und das ist halt, merke ich auch bei mir, wenn ich nicht was habe, was Neues, für das man sich begeistern kann, dann geht es mir schlechter.
Total.
Das ist auch wissenschaftlich erwiesen.
Ja, genau.
Soweit bin ich in deinem Buch noch nicht gekommen.
Nein. Neugier ist für mich wahrscheinlich eine der wirklich unterschätztesten Punkte in dem Thema Mindset. Es ist aber auch schon einfacher gesprochen, Leute, die sich alt fühlen, altern auch schneller.
Okay.
Das heißt also, wenn du regelmäßig dich selbst diesen Satz hören lässt, da bin ich ja zu alt für, ist das schon mal eine ganz schlechte Idee.
Weißt du was? Okay, mentale Gesundheit, was ist da noch? Nee, reicht, das sind schon so viel coole Sachen, worüber wir gar nicht gesprochen haben bisher, habe ich es am Anfang eigentlich erwähnt, muss ich doch erwähnt haben. Ernährung kommt jetzt ganz am Ende. Doc Riedel, Matthias Riedel war ja auch mal in diesem Podcast, da bei dem ist es ja, da ist irgendwie Ernährung gefühlt alles und man staunt auch, was man mit Ernährung alles machen kann. Rolle spielt schon eine Rolle, Ernährung, klar.
40% des Buches.
Genau.
40% des Buches. Warum? Das ist eben halt das, was ich sagte. Wir altern in erster Linie durch Entzündung und Entzündungen kommen in erster Linie durch die falsche Ernährung. Mhm. So. Und das Tolle ist ja, dass du dreimal am Tag sowieso eine Entscheidung triffst. Dreimal am Tag, also die meisten Leute essen mindestens dreimal am Tag, viele snacken zwischendurch und machen noch zusätzliche Sachen. Aber du hast dreimal am Tag die Möglichkeit, dich zu entscheiden, ob du langfristig in Richtung Krankheit läuft oder langfristig in Richtung Gesundheit. Und das muss nicht immer so freudlos sein, wie man immer so glaubt. Mhm. Du musst halt einfach nur die richtigen Entscheidungen treffen. Und die richtigen Entscheidungen fangen schon mal, um jetzt mal was ganz Positives zu sagen, mit dem Thema Proteingehalt an. Mhm. Das heißt also auch die amerikanische Gesellschaft für Ernährung hat jetzt ja gerade die Richtlinien verändert und ist jetzt von einer Vorgabe von 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht auf 1,6 bis 2 Gramm gegangen.
Proteine sind das auch unterschätzteste Lebensmittel, also unterschätztes Lebensmittel.
Überschätzt nicht mehr. Also wenn du mich fragst, was das unterschätzteste Lebensmittel ja.
oder unterschätzteste Gruppe sozusagen.
Unterschätzteste Gruppe sind Ballaststoffe.
Okay.
Das Thema, weil das ist tatsächlich genau das, wohin wir uns jetzt in den letzten Jahren immer weiterentwickelt haben. Die Leute sind immer weiter in Richtung Low Carb. Mit Low Carb haben sie eben halt auch das Vollkornbrot eliminiert. Und mit dem Eliminieren des Vollkornbrots nehmen sie auch immer weiter weniger Kohlenhydrate. Weniger Kohlenhydrate bedeutet sehr häufig in dem Zusammenhang, muss es nicht, ja. Aber eben halt gerade Getreide hat halt so viel Ballaststoffe, bedeutet weniger Ballaststoffe. Das heißt, wir nehmen im Schnitt ungefähr der Deutsche 16 Gramm Ballaststoffe zu sich und wir sollten mindestens 30, neueste Studien sagen sogar 100. Okay. Und deswegen sind eben halt die Pamela Reifs dieser Welt, bringen jetzt ja auch Getränke raus, wo Ballaststoffe dann okay. eben halt drin sind. Ballaststoffe wird das neue Superfood. Aber Proteine. Sind die Bausteine, die unsere Muskulatur und eigentlich unsere ganze Körperzusammensetzung dann eben halt aufbauen.
Da hatte ich mal neulich in dem schönen Grüße Jonathan Rabatz, den Gründer einer Firma, die sich nur auf die Herstellung von Protein, und zwar veganen Protein, konzentriert. So nach dem Motto, dann kann auch der Hund sozusagen sich vegan ernähren. Ballaststoffe ist auch so ein Thema, also das heißt mit anderen Worten, dieses ewige, oh Vorsicht, Brot. Also Vollkornbrot sowieso kein Problem, aber stimmt es auch, Sauerteigbrot eigentlich auch gut?
Auch gut, genau. Also da geht's ja eben halt dann auch wirklich so, wir haben so ein paar Sachen, die einfach wahnsinnig gut für den Darm sind. Und das Sauerteigbrot hat eben halt, da sind wir wieder bei Darm mit Charme, mit Julia Enders, die Bedeutung des Darms nochmal herausgestellt hat. Und der Darm braucht eben halt eine gewisse Vielfalt. Und deswegen jetzt, wo wir jetzt schon die eine Liegestütz hatten und die Atmung und alles, das Beste, was du für deinen Darm tun kannst, ist, dass du einfach versuchst, 30 verschiedene Pflanzenstoffe die Woche in deine Ernährung zu integrieren. Ich meine, du bist ja Vegetarier, du hast damit eh kein Problem, aber viele Leute, wenn sie mal wirklich drüber nachdenken, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der überlegte dann einen Augenblick und fragte so, ob bei einer Salami-Pizza die Tomatensauce damit zählen würde. So, und,
ein Punkt, oder?
Nein. Aber eigentlich nein. Nein.
Aber wenn eine Tomate drauf lege.
Wenn eine ganze Tomate drauf lege, dann würde
aber das ist, Punkt aber das kommen. Sind, das klingt immer, dann finde das ist jetzt schon eine Liegestütz, klingt gut. 30 verschiedene Pflanzenstoffe.
Aber das ist so ein spielerischer Komponente.
Ja, aber damit, wenn ich jetzt überlege, also das ist ja auch das, was Matthias...
Okay, dann mach ich es einfacher. Weil das war, hat gerade meine Leben wieder um letzte Woche wieder um etwas bereichert. Ich hatte nämlich so einen Mikrobiomexperten bei mir im Interview und der hat gesagt, nimm einmal die Woche in deinem Supermarkt-Einkaufskorb ein Gemüse oder ein Obstteil, was du sonst nicht kaufst. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und da stand auf einmal so Bratpaprika. Ich habe nie drüber nachgedacht, was sind denn eigentlich Bratpaprika? Und habe ich diese Bratpaprika gekauft und habe die natürlich dann gebraten und habe dann festgestellt, es ist das, was man sonst immer als Pimentos kennt.
Ja.
Und fand es unheimlich lecker. Und jetzt würde ich sagen, das kaufe ich wieder. So, also das hat auch da wieder Neugier auf Neues. Ich weiß noch genau, auch so vor meine ersten Pastinaken zum Beispiel mal so zu machen. So, also das sind ja immer so Gemüsearten, an die man so ständig vorbeigeht, wenn so Saison ist und immer nie sich fragt, wer kauft das eigentlich?
Ja gut, mögen auch irgendwie, weil Pastinaken ist dann so, ich weiß bei Kindern, dass man immer, manche Kinder haben es ja als Brei dann gekriegt und dann es schmeckt ja auch nicht so, also so ähnlich wie mit Sellerie oder so. Aber es
Pastinaken ist, angebraten, so schön angebraten.
Bist du Vegetarier jetzt auch?
Nein.
Nein,
bin ich nicht.
Fleisch, Protein?
Genau, ja, ja, aber Fleisch und Protein muss nicht unbedingt einhergehen. Das heißt also, ich fand das in der Recherche, ich habe in dem Buch wirklich auch noch was dazugelernt. Eier haben zum Beispiel die perfekte Proteinzusammensetzung für den menschlichen Körper. Das heißt also, deswegen hat man denen den Referenzwert von 100 gegeben. Wenn du Eier aber mit Kartoffeln kombinierst, dann steigt der Referenzwert auf 130. Das heißt, obwohl in den Kartoffeln keine Proteine drin sind, durch die Verbindung mit diesen komplexen Kohlenhydraten der Kartoffel wird die Wertigkeit des Proteins im Ei auf 130 erhöht.
Okay.
Und deswegen, also ich finde, also gerade vegetarisch findet man da ganz viele Beispiele von in der ganzen Welt. Ich meine, Bauernfrühstück ist so ein schönes, altes, stimmt, deutsches Gericht. Genauso hat man eben in anderen Ländern Linsen und Reis oder Bohnen und Reis, solche Sachen. Also dass man immer wieder dieses Thema von komplexen Kohlenhydraten kombiniert mit hohen Proteindichte, das geht schon.
Morgens. Das ist ja so ein bisschen so, wir kommen schon zum Ende, aber wir haben schon so unglaublich viele, Hacks sagt man heute, ne?
Hacks.
Man sagt, Hacks, Tipps bekommen. Du musst mir jetzt mal helfen, weil ich bin irritiert morgens. Also, da gab es eine Zeit lang gab es Apfelessig. So, und dann habe ich brav Apfelessig mit, so, dann sagte irgendein dieser Ernährungsleute sagt, Quatsch, einfach nur Schuss Zitrone. Schuss Zitrone, schmeckt mir auch, trinke ich sowieso Wasser mit Zitrone sehr, sehr gern. Ja, und jetzt gibt's 1000 andere Ratschläge und so. Was trinkt man? Also wie viel trinkt man erstmal? Das ist so das klassische 2 Liter, 1,5, 2 Liter.
2 Liter Tag. Minimum, ja, ja.
2 Liter Minimum?
Minimum.
Oh, krass.
2 Liter Minimum ist...
Hilft auch, glaube ich, wenn man sich früh daran gewöhnt, weil man merkt ja, also wenn man mal von 3 Liter kommt und wird dann älter... Ich sehe das jetzt bei meiner Schwiegermutter, die wirklich Schwierigkeiten hat, 0,5 Liter zu trinken am Tag.
Ich kann immer nur empfehlen, guck mal, ich habe mein Glas jetzt mittlerweile auch schon ausgetrunken, was hier vor mir steht.
Ich habe euch schon einmal nachgefüllt. Oh Gott, die Streber hier.
Ja, und
da kriegst du auch nichts mehr.
Das ist, ich habe mir zum Beispiel als meine Bürotasse, habe ich mir so einen 0,5 Liter Krug hier, so einen Steinkrug mittlerweile geholt. Das ist super, kannst auch einen Tee drin machen und du hast aber immer diesen 0,5 Liter. Und das heißt also, wenn immer du dir mal was zu trinken holst, hast du schon mal 0,5 Liter. Und das lässt sich auch so einfach rechnen. Davon muss ich 4-mal den Krug auffüllen. Dann habe ich meinen Soll erfüllt. Und sieht in den Videokonferenzen, sieht es immer ganz lustig aus, wenn ich dann zwischendurch mal was trinke, dann habe ich meinen Bierkrug da. Aber das sind so Dinge, wo man dann eben halt immer drauf achten sollte. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Es ist so tatsächlich, dass man immer sagt, dass wenn man zu früh morgens als erstes nach dem Auf den Kaffee trinkt, dass man dann den Stresslevel sozusagen zu schnell hochbringt durch den Kaffee. Da ist die Studienlage nicht so ganz eindeutig. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Ich persönlich liebe aber dieses Ritual, dass man wirklich, ich mache immer so ein warmes Wasser, so warm, wie es der Wasserhahn hergibt. Also ich koche das nicht extra, aber so das Heißeste, was der Wasserhahn hergibt, das kombiniere ich mit einem Säuresaft, einer halben Zitrone. Und das finde ich persönlich ein sehr, sehr schönes Ritual. Dieses Thema mit dem Apfelessig hat eine andere Wirkung. Das eine soll eine entsäuernde Wirkung haben. Das mit dem Thema Apfelessig soll eben halt deinen Blutzucker über den Tag stabilisieren. Blutzucker ist ja auch so ein ganz großes Thema. Und da muss ich dir aber persönlich sagen, da hat man dann immer wieder dieses Thema, dass man dann aufpassen muss. Das soll man nur mit einem Strohhalm trinken, damit es bloß nicht an die Zähne kommt und die Zähne dann irgendwie ruiniert. Und dass man dann direkt danach auch die Zähne putzt. Dann sagen andere, nein, wenn die Säure noch gerade ganz frisch ist, auf gar keinen Fall Zähne putzen. Und das war mir dann alles zu kompliziert, dass ich dann sagte, okay, das ist so ein bisschen das, was ich auch mit dem Buch sage. Weißt du, so, ich erkläre euch das alles so und dann kann jeder für sich entscheiden, ob man
es
will.
Das Gute ist, macht es dann nicht zu, wenn es dann zu kompliziert wird.
Ja,
dann ist ein bisschen auch dieses, was ich auch immer feststelle bei solchen Sachen, es muss dir ja auch schmecken, ne? Also ich habe dann.
Es muss dir schmecken und es muss in deinem
Leben passen. Sonst machst du es nicht. Zum Beispiel, ich habe mal irgendwann, ich glaube, das Matthias Riedel hat mal irgendwann angefangen, so sehr über die großartigen Folgen von Rote Beete zu sprechen.
Ja.
So, und ich hatte Rote Beete, aber ich wusste, ich mache Rote Beete total gern. Und dann habe ich irgendwann angefangen, jetzt jeden Tag ein Glas Rote Beete-Saft zu trinken. Und zwar, weil es mir so gut schmeckt. Viele halten mich dann für verrückt und so. Aber das muss dazukommen. Wir sind schon am Ende. Es ist irre. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist gar nicht so schwer. Und das ist das Tolle an dem Buch, weil es eben auch nicht so das Gefühl vermittelt, so jetzt kommt die Riesen-Challenge. Und das sind all die Ziele. Und du hast vorhin so schön gesagt, dass man sich eben nicht vornimmt, also und dann, jetzt habe ich eine Liegestütz und morgen sind es 2 und am Ende des Jahres sind es 365, das ist gar kein, darum geht's gar nicht. Du hast keinen Schreibtisch mehr, warum nicht? Seit vergangenem Jahr?
Seit Jahresbeginn, genau, seit Jahresbeginn. Okay. Das heißt also, ich arbeite.
Was ist da, das für ein Hack? Oder ist nicht einfach nur?
Das ist gar kein Hack. Das hat einfach wirklich ein bisschen was damit zu tun. Ich hatte bei Sunday einen Schreibtisch, wo ein Laufband drunter war. Das fand ich wirklich ganz, ganz schön, weil man.
Also hast du im Stehen gearbeitet?
Ich habe im Stehen gearbeitet und dann dabei gelaufen, aber nicht immer. Mhm. Aber trotzdem, das habe ich dann zur Seite geklappt, wenn ich mich mal hingesetzt habe. Aber das war eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Da kommst du halt auch nochmal auf unheimlich viele Schritte. Mhm. Und das ist das Schöne, du solltest eigentlich, nachdem du was gegessen hast, solltest du so 10 Minuten gehen. Das ist wirklich noch besser für deine Blutzuckerstabilisierung, als jetzt Apfelessig zu nehmen. Und okay. Deswegen konnte ich das damit eben halt ganz gut integrieren. Aber ansonsten, ich bin halt einfach wirklich jetzt sehr viel unterwegs und von daher arbeite ich dann da, wo ich bin und mein Laptop ist.
Du musst auch mal sagen, was nimmst du denn so an Nahrungsergänzungsmitteln? Nimmst du da was?
Ja, dann nehme ich schon viel. Aber das variiere ich auch. Das, was ich witzigerweise deiner Sibylle gerade eben halt auch schon sagte, das, was wir ungefragt alle brauchen, ist Vitamin D, kombiniert mit K2, also Vitamin D3, K2, jeden Tag, nicht diese 20.000 Einheit einmal die Woche, sondern
warum
jeden
nicht?
Tag. Weil Vitamin D eigentlich gar kein Vitamin ist, sondern ein Hormon und Hormone sollten immer ausbalanciert sein.
Okay.
Und gibt es jetzt auch neueste Studien, wie auch da allein das Krebsrisiko gesenkt wird, wenn du jeden Tag 5.000 Industrieeinheiten zu dir nimmst.
Okay.
Vitamin D brauchen wir
die alle. Kann man sich auch selber so in der Apotheke besorgen, da brauchst du kein Rezept für. Bei den 20.000 Einheiten brauchst du ein Rezept, ne?
Brauchte man früher, ist auch nicht mehr. Ist auch nicht mehr so. Und immer verbunden mit Fett, das heißt also, solltest du es immer mit einer fetthaltigen Mahlzeit eben halt zu dir nehmen. So, das ist Vitamin D, dann brauchst du auf jeden Fall Omega-3. Omega-3 witzigerweise auch mit Fett einnehmen, das habe ich ja früher immer nie verstanden, aber dann verstoffwechselt man es eben halt
besser. Omega-3 hat den großen Vorteil, das besorgt so Blutdruck, Gefäße und sowas alles, ne? Das ist das Hauptthema?
Das Hauptthema ist, dass unsere Zellmembran aus Fett besteht, das heißt, und unser Gehirn ja sowieso sehr, sehr stark. Und
stimmt.
Und die Zellmembran, die sollte, ich vergleiche es im Buch auch so ein bisschen mit einem guten Gin Tonic, das heißt also, da sind wir viel mehr Alkohol, aber der sollte ein Verhältnis von 1:4 haben.
Okay.
Die Wahrheit ist, dass wir so viel Omega-6 zu uns nehmen, dass wir ungefähr ein Verhältnis von 1:15 haben. Wenn du jetzt wenn du noch Alkohol trinken würdest und an die Barkeeper, würdest du sehen, wie dir der einen Gin Tonic macht mit einem Verhältnis von 1:15, würdest du wahrscheinlich das reklamieren.
Ja.
Und das tut dein Körper auch.
Krass, allerletzte Frage, weil, boah, wir sind schon weit über der Zeit, aber es war hochinteressant. Ich glaube, es sind so viele Themen dabei, die so viele Menschen interessieren. Ich stelle ja auch immer allen die Frage im Fragebogen und ich ahnte, was du darauf sagen würdest, weil ich dein Bild kenne, was du bei WhatsApp, glaube ich, hast, wer dein Vorbild ist. Und das passt jetzt gar nicht dazu, zu all dem, was wir gerade besprochen haben. Dein Vorbild ist James Bond?
Mhm.
Weil?
Ich fand das immer so faszinierend für mich, dass der immer alles wusste, immer her der Lage ist, immer, egal in welcher Stadt er ist, das richtige Restaurant kannte, irgendjemand, ein Freund ihn begrüßt hat. Und das ist so ein bisschen James Bond, Indiana Jones, das waren für mich so prägende Charaktere. Und ich fand dieses für allzeit bereit, für alles bereit sein immer so spannend. Und das ist genau das, weswegen ich unglaublich viel immer gerne ausprobieren möchte. Deswegen, es gibt jede Sportart, die ich noch nie gemacht habe, und jemand würde sagen, hey, willst du mit mir mal rhythmische Sportgymnastik machen? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, okay. Let's try. So, und deswegen, ich mochte immer dieses, der kann alles, der weiß alles.
Nee, jetzt vielen Dank.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.